Nein, ich bin ein Stückchen Lebekäse, das euch der Weihnachtsmann gebracht hat von den Pottwichteln.
Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge, denn hier sitzen mal drei andere Stimmen zusammen. In dem Fall sind das für euch
der massiv verwirrte Dominik,
der nicht minder verwirrte Jürgen
und der weiterhin planlose Philipp. Wir drei reden normalerweise über Dinge, über die wir keine Ahnung haben, und praktischerweise dürfen wir das heute hier auch. Denn wir haben bei der Vorbereitung für dieses kleine Präsent festgestellt, dass wir alle drei von dem Thema überhaupt keine Ahnung haben. Da ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, nun jetzt aber mit Recht sagt, ja Moment mal, aber das ist doch hier ein Perry Roden Podcast, dürft ihr euch mal heute in die Rolle der Wissenden begeben und uns zulauschen, wie wir uns versuchen, dem Thema zu nähern und uns Perry Roden angucken.
Darf ich jetzt gleich mal hier eingrätschen und mein komplettes Wissen über Perry Roden, das ich heute in einem anderen Podcast mir schnell drauf geschafft habe, loswerden?
Schieß los.
Ich glaube, es wird Perry Rodan ausgesprochen.
Boah, ja. Das fängt so schon mal echt ganz schön kontrovers an hier.
Ah, das Schöne ist, für mich war die erste Berührung mit Perry Roden oder Perry Rodan tatsächlich diese Groschenromane, die auf dem Flohmarkt verkauft worden sind. Als Kind habe ich mich immer im Jahr echt darauf gefreut, dass es im Ende des Sommers aus der Stadt, aus der ich komme, so einen kleinen Flohmarkt gab, und da hat man immer so altes Spielzeug und Sachen, die Eltern nicht mehr gebraucht haben, verkauft und dafür irgendwie Spielzeug gekauft und Comics und hast du nicht gesehen, und da lagen öfter auch eben so diese kleinen Magazine aus, wo es eben in diesen Fortsetzungsbüchern, die es ja glaube ich bis heute noch gibt, eben diese Geschichten erzählt werden.
Ja, also dann kennst du dich ja voll aus quasi.
Also ich bin tatsächlich, was Popkultur angeht, extrem bewandert, würde ich behaupten. Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht eine einzige Zeile dieses Zykluses gelesen. Ich habe noch kein Hörspiel gehört. Ich habe keine Ahnung, was es wirklich geht. Das Einzige, was mir wirklich im Vorfeld bewusst war, ist, dass es halt ein monumentales Werk ist. Und das ist tatsächlich alles, was ich wusste.
Ja, aber das ist ja auch
Science-Fiction aus Deutschland ist.
Das ist ja auch genau der Grund, warum du damit wahrscheinlich auch nicht dich umfasst, befasst. So, das ist ja auch das, was mich davon abhält, da irgendwie einzusteigen, weil das kann thematisch noch so interessant sein, aber wenn du das in seiner Gänze erfassen willst, und das muss ja eigentlich gerade bei popkulturellen Dingen der Anspruch sein, dann bist du ja auf Jahrzehnte beschäftigt.
Das ist vielleicht ein bisschen, warum ich nie mit Dr. Who hier angefangen habe.
Ja, aber Dr. Who geht. Dr. Who habe ich in, ich glaube, weniger als 2 Jahren, also zumindest die seit 2005, die neuen, nachgeholt.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, den du gerade ansprichst. Das ist da so eine Art, so ein auch nach außen hin sehr sichtbar getragenen Reboot gab, wo es auch hieß, jetzt kannst du hier wieder einsteigen. Aber ich meine, Perry Roden, das gibt es einfach seit über 50 Jahren. Das ist totaler Irrsinn, wenn man da von außen reinkommt. Mein Einstieg jetzt, mich damit auch so hörtechnisch zu beschäftigen, war jetzt einfach mal zu gucken, bei so einem Streaming-Anbieter gebe ich mal Perry Roden ein und guck mal, was ist so die beliebteste Folge. Ach ja, die erste, und da höre ich jetzt mal rein. Und allein der Produktionsart und auch, Qualitätsanspruch der heutigen Zeit nach, hat man gemerkt, das ist eine eher kürzlich produzierte Sache, auch mit einem gewissen Aufwand und, jetzt keinem 70er-Jahre Synthesizer-Musik-Intro, was sicherlich auch charmant ist, sondern eher, wie jetzt das Intro von einem Podcast hier, sehr epischer Filmmusik, sehr guten Sprechern, auch der Synchronsprecher von, ich glaube Bruce Willis, bilde ich mir ein, gehört zu haben, und auch sonst den ein oder anderen hochqualitativen Sprecher, bilde ich mir ein, da schon gehört zu haben.
Also du meinst, es passt eigentlich gar nicht zu dem zu dem inhaltlichen, wie sage ich das jetzt, ein freundliches Wort, eine freundliche Umschreibung für Antiquiertheit.
Leichte Kultur?
Nein,
leichte Kost.
Weil es halt modern aufbereitet ist, aber inhaltlich eigentlich ja schon 50 Jahre alt ist. Aber das ist genau auch der Unterschied, den ich zu Dr. Who sehe. Ja? Bei Dr. Who kannst du wahnsinnig schwer einsteigen, weil Film einfach viel schneller altert als Literatur. Egal, ob du es jetzt vorgelesen kriegst oder nicht. Aber heute in Perry Rhodan Band 1 zu lesen, stelle ich mir als durchaus machbar vor, aber heute Folge 1 von Doctor Who anzugucken, ich habe es wahrlich versucht, ist fast nicht zu ertragen.
Okay, okay.
Aber wir sind jetzt schon ziemlich direkt mitten reingesprungen. Ja? Wir haben uns ja irgendwie sowas wie ein Konzept überlegt, eigentlich für die Folge heute. Ja? Wir wollten uns ja strukturiert und sinnvoll durch das einzige Recherchemedium arbeiten, naja, das es im Internet so gibt.
Was? Das einzige?
Nee, egal.
Also ich meine, wohin geht man denn, wenn man keine Ahnung hat, aber sich ein bisschen Wissen anlesen möchte?
Ja, sag ich doch. Zum Brockhaus im Regal. Ach so.
Da gibt es nur eine Antwort.
Und wir haben uns jetzt mal überlegt, ahnungslos wie wir sind, gehen wir da jetzt mal reihum durch und schauen mal, was wir da an gemeinsamen Wissen herausgraben. Das dürfte vielleicht für die Wissenden da draußen bisweilen frustriert sein, weil wir Dinge falsch aussprechen und
oder einfach, unheimlich amüsant.
Ja, ich hoffe zweiteres. Man darf gespannt sein. Also seid ihr bereit, Jungs?
Das mit aber dem Reihum habe ich zwar noch nicht ganz verstanden, weil es klingt so, als müsste ich auch was tun, aber ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen.
Du kannst locker durch die Hose atmen.
Sehr gut.
Perry Rhodan ist der Titelheld der gleichnamigen deutschen Science-Fiction-Serie.
Das wusste ich.
Die seit dem 8. September 1961 ununterbrochen wöchentlich in Form von Heftromanen mit einer Druckauflage von etwa 80.000 Heften, wobei man dazu sagen muss, das war im Jahr 2011 so, bei der Verlagsunion Pappel-Möwig, einer Tochter der Bauer Media Group, erscheint. Bisher sind mehr als 2.900 Hefte mit rund 160.000 Seiten erschienen.
Ich finde es das ist ja eine logistische wie organisatorische Meisterleistung, das so lang durchzuziehen. Klar kann man jetzt sagen, naja, der produziert mir im Vorfeld, aber dass der nicht mal eine Folge ausfällt zwischendurch.
Ja gut, aber das ist ja was, das kannst du ja mit Manpower lösen. Was ich, also ich meine, die sind ja... Das sind ja, ja, sicherlich fest eingefahrene Produktionsstrukturen mit zig Autoren und zig Organisationseinheiten. Was ich aber wahnsinnig bemerkenswert finde, ist die Auflage. Also 80.000 im Jahr 2011 für einen Heftroman, das ist schon, da träumen Magazine von.
Ja, du musst überlegen, das heißt ja ungefähr, es gibt, ich sag jetzt mal grob überschlagen, ja mindestens so, ich würde sagen 100.000 Leserinnen und Leser. Also die da wirklich konkret am Ball bleiben und die alle lesen.
Ich kann tatsächlich, ich springe gerne wild hin und her, je nachdem wie es sich anbietet, weil tatsächlich ist die Erstellung der Heftromane, wie das vonstatten geht, nämlich Teil der Wikipedia. Da kann ich tatsächlich gleich drauf eingehen. Was ich persönlich interessant finde, das ist nämlich bei, ist euch bewusst, wie bei Star Wars der Star Wars Kanon durchklassifiziert wird? Bei Star Wars gibt es ja hier diese Clone Wars, Kinder-Stories, dann gibt es die Prequels, dann gibt es die Hauptteile und so weiter, dann gibt es Comics, dann gibt es Bücher und da gibt es verschiedene Klassifizierungen, was quasi der Kanon ist, aber was offiziell zum Kanon dazugehört und so weiter und so fort.
Aber sind das nicht nur die sechs Teile eigentlich, der richtige Kanon?
Nein, tatsächlich nicht.
Okay.
Also,
sieben sind es ja, sorry.
Ja, nee, aber also finde ich super interessant.
Nein, es sind acht.
Das musst du ja allein mal im Blick behalten, was schon alles passiert ist in so einem großen Universum. Und das stelle ich mir bei Perry Rhodan. Wenn es denn Rodan heißt, dann tut es mir leid, weil das kenne ich einfach seit meiner frühesten Kindheit, wo ich das zum ersten Mal gehört habe als Rhodan. Das würde ich jetzt, glaube ich, eher tendenziell beibehalten wollen.
Mhm, Dito.
Ja, es ist einfach ziemlich beeindruckend.
Also ihr wollt damit quasi sagen, ihr glaubt mir nicht.
Ich glaube dir.
Ich weiß es einfach nicht besser.
Das ist ein typischer Fall von, ich beschäftige mich extrem viel mit US-Sport. Und der gemeine Amerikaner kann ja gerade, wenn es in Richtung slowenischer Basketballer geht, vielleicht den einen oder anderen Nachnamen nicht ganz richtig aussprechen. Und dann schleicht sich da eine komplett falsche Aussprache bisweilen ein, weil natürlich jeder Kommentator das falsch ausspricht und so weiter und so fort.
Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, als hättest du eine konkrete Person im Kopf, als du dieses zufällige Beispiel genannt hast.
Ja, aber das funktioniert ja so nicht, weil Rodan hat ja mit in Amerika überhaupt keine Relevanz. Also das ist ja ein komplett deutsches Phänomen. Vielleicht europäisch.
Du meinst, es ist absolut indiskutabel, dass es Rodan heißt?
Also, wie gesagt, ich beziehe mich auf den Podcast. Das ist eine ältere Folge des Chaos Radio Express. Ich glaube, es war die Folge Nummer lass mich nicht lügen, 35. Und da war zu Gast einer, der die Risszeichnungen in den Heften macht oder gemacht hat. Ja? Also diese Zeichnungen, wo man Raumschiffe so aufgeschnitten quasi sieht. Ich weiß jetzt seinen Namen, er ist Gregor, glaube ich, mit Vornamen, den Nachnamen habe ich jetzt nicht mehr parat. Und der hat Tim Pritlove korrigiert und hat gesagt, ja, es ist zwar ein Amerikaner in der Handlung, aber da es ein deutsches Produkt ist, heißt er ganz klar Perry Rhodan.
Ja, also okay, dann haben wir doch jetzt schon mal was gelernt.
Ja, vor allem vor dem Hinblick, dass es 61 erschienen ist, glaube ich dem insbesondere, jetzt ohne es irgendwie noch weiter validiert zu haben, weil zu der Zeit hat man zwar gesagt, wir wollen einen Namen, der amerikanisch klingt, stelle ich mir zumindest vor. Ich bin gespannt, was die Wikipedia noch schreibt. Aber meine Spekulation ist, der soll amerikanisch klingen, weil das Ganze natürlich in Richtung Raumfahrt geht und da war natürlich die USA zum damaligen Zeitpunkt ganz heiß für, ja, ich sag mal auch die Popkultur insbesondere zu dem Zeitpunkt. Und dass man deswegen so einen amerikanisch klingenden Namen gewählt hat, gleichzeitig aber Englisch nicht so massiv verbreitet war, dass man es auch überall schon Englisch ausgesprochen hat.
Ja, das ist schon ganz klar. Und sie haben sich damals, das muss man auch nochmal ganz, ganz klar, ich meine, da wird jetzt Dominik sicherlich drauf eingehen, der ja den Wikipedia-Artikel vor sich hat.
Ausfindig weiß.
Aber okay, ich habe gelogen, ich habe mehr mitgenommen aus diesem Podcast als nur das mit der Aussprache. Was ich halt auch wahnsinnig spannend fand, ist, wenn man sich mal die Zeit genau vor Augen hält, ne? 1961 ist es entstanden, aber es ist, ich glaube, 10 Jahre in der Zukunft, oder? Dominik, korrigier mich. Ich glaube, es spielt im Jahr 1971, also der erste Band zumindest. Und damit, also man hat ja damals eine Zukunftsvision von Raumfahrt formuliert, die dann von der Gegenwart aber eingeholt wurde, bevor es eigentlich in der Zukunft ankam.
Genau, also 1971 hast du vollkommen recht. Genau, ich würde auf die Handlung aber tatsächlich gleich nochmal einsteigen und ich war jetzt nämlich wirklich schön an der Art und Weise, wie die Storys quasi vorgegeben werden. Das würde ich einfach mal kurz euch vorlesen, weil ich finde das nämlich ziemlich faszinierend und wir waren thematisch eigentlich schon perfekt da. Jetzt habe ich es verloren. Genau, also die Erstellung der Heftromane. Schon früh in der Geschichte der Serie kristallisierte sich eine Arbeitsweise heraus, die bis heute mit leichten Veränderungen beibehalten wurde. Das Autorenkollektiv trifft sich mit den Vertretern des Verlags auf der Autorenkonferenz und schlägt mögliche Handlungsrichtungen vor. Der Exposé-Autor kombiniert und verdichtet die Vorschläge zu einer Handlung, die er wiederum an die Autoren verteilt. Dabei erhält jeder Autor jedes Exposé, um den detaillierten Handlungsverlauf eines Romans und in der Summe die Serienhandlung verfolgen und beobachten zu können. Ein Exposé enthält die Handlung des jeweiligen Romans, Hintergrundinformationen zur Gesamthandlung und Einordnung, um das Zyklusziel nicht aus den Augen zu verlieren, also auf den Zyklus kommen wir nochmal, was das genau bedeutet, sowie technische und wissenschaftliche Daten. Also, ich habe mir gedacht, holla die Waldfee, also das ist vielleicht halt auch, das ist halt wirklich auch Teil dieses Gesamterfolgs, was halt da einfach für einen Batzen an Informationen mitgegeben wird und was beachtet werden muss. Also der Autor erstellt dann mit all dem den kompletten Roman anhand der Vorgaben, die je nach Thema enger oder weiter gefasst werden können. Hierbei nutzt er einen Spielraum für die Gestaltung des Romans, weil der einzelne Autor seinen Roman ohne Kenntnis der Arbeit seiner Kollegen schreibt, die aus terminlichen Gründen parallel arbeiten. Das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben, dass halt irgendwie parallel produziert wird, können Ungereimtheiten und Widersprüche in Details zwar nicht gänzlich vermieden, durch das Korrekturlesen der Redaktion jedoch auf ein Minimum beschränkt werden.
Ja, und dadurch, dass es da Autoren gibt, die nur für die sagen, nennen wir es jetzt mal, es stimmt zwar nicht ganz, aber nennen wir es jetzt mal stichpunktartige Aufbereitung der übergreifenden Handlung da sind, quasi. Also es gibt so einen, oder wahrscheinlich sind es 2, 3, die nur für eine Staffel mehr oder weniger, oder in dem Fall ist es ja ein Zyklus, die Rahmenhandlung quasi vorgeben und dann für die einzelnen Romane innerhalb dieses Zyklus gibt es dann wieder andere Autoren. So, das finde ich total spektakulär.
Ich meine, der Jürgen und ich waren ja im Verlag angestellt und das ist bisweilen, also wir haben es die Tage erst gehabt, weil wir jetzt auf der Arbeit halt auch Content selber produzieren, einen Blog haben und so weiter und so fort und das Prinzip, dass halt einen Chef vom Dienst gibt und dann einen leitenden Redakteur, dann gibt es nochmal einen Chefredakteur, dann gibt es nochmal einen Lektor und dergleichen. Und das ist ja, wenn du dann irgendwie meine Dokumentation gesehen hast, wie eine große Zeitungsredaktion funktioniert, da hast du ja dann nochmal irgendwie Faktenchecker und nochmal einen Editor und dergleichen. Und also, aber die Art und Weise, wie das jetzt hier passiert, habe ich tatsächlich noch nie irgendwo mitbekommen. Also das fand ich wirklich ziemlich beeindruckend.
Ja, aber vor allem ist ja die Vorgehensweise gefühlt jetzt erstmal gar keine von so einem vermeintlich kreativen Prozess wie dem Schreiben, sondern fast schon eher von so einem ingenieursmäßigen Planen von, ja, wir bauen eine Brücke, die ist ähnlich zu anderen Brücken, wir haben da Informationen, wie Brücken zu bauen sind, schon feste Bestandteile, wir wissen, wo wir hinwollen, also so, das ist so ingenieursmäßig
quasi schon ein Stück weit. Genau. Aber die verträumte, langläufige, vorherrschende Meinung von wie denn so ein Schreibprozess auch wenn nur einer an so einem Buch schreibt, aussieht, die entspricht in der Regel nicht der Wirklichkeit. Also da musst du schon, das ist ein Handwerk, wo du mit sehr viel Struktur arbeiten musst, glaube ich, dass du überhaupt irgendwann zu einem Ergebnis kommst.
Und ich glaube, das ist ja auch das große Geheimnis von dem großen Schreiberling. Mensch, wie heißt der denn in den USA, der unter anderem It geschrieben hat?
Stephen King.
Stephen King, der selber sich eher als Handwerker begreift und auch sagt so, ja klar, meine Bücher sind jetzt alle nicht Weltliteratur, sondern die sind einfach handwerklich gemacht und ich butter halt die Dinger einem nach dem anderen raus.
Der halt auch am Fließband irgendwie geschrieben hat, jahreweise. Ne? Also da kommt ja nur hier dieser deutsche Hohlbein ran, so vom Output. Ja? Das ist ja krass. Und das ist eben genau das, also ich meine, kreative Leute gibt es viel, aber nur weil du kreativ bist, kriegst du noch lang kein Buch zustande.
Yeah. Genau, so. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch nicht, dass deswegen die Werke in irgendeiner Weise als schlechter zu betrachten sind. Denn guck dir auf der anderen Seite an, wie viele Stephen King-Fans gibt und wie viele Leute bringt er damit zum Lesen. Also selbst wenn man jetzt sagt, oh, das ist doch irgendwie keine tolle Literatur. Oder auch wenn man von einer Frau Rowling, die Harry Potter-Bücher geschrieben hat, sagt, Mensch, so toll geschrieben ist es nicht. Aber es bringt Leute zum Lesen und es begeistert Millionen.
Ja, ja, ich meine, das ist ja genau das, wenn du dein Handwerk an der Stelle nicht beherrschst, dann kannst du noch so blumerante Sätze oder noch so schön mit Sprache irgendwie umgehen können, wenn du dann keinen roten Faden drin hast, bringt es dir halt auch nichts.
Ganz genau.
Ich habe ja immer zu Stephen King, gibt es ja zwei lustige Anekdoten, also gibt es tausende lustige Anekdoten oder interessante Anekdoten, aber die zwei habe ich mir gemerkt. Er hat ja unter einem Synonym dann auch irgendwann Bücher rausgebracht.
Bach, glaube ich.
Einfach, um sich selber zu beweisen,
Bachmann,
dass er
Richard,
nicht mit
Richard
seinem, ja genau.
Bachmann.
Backman wahrscheinlich, ja. So.
Richard Backman.
Fand ich super. Also ich meine, das ist halt so der ultimative Beweis, dass du halt wirklich gut bist, dass du dann nicht du auf deinen großen Namen vertraust
ganz,
und trotzdem
kurz,
immer noch erfolgreich bist.
Richard Bachmann, Todesmarsch. Ein fantastisches Buch. Hat mich verstört als Kind, aber ich habe es geliebt. Ich habe das ja so mit 12 bis 15, 16 habe ich alles von Stephen King gelesen, was ich in die Finger gekriegt habe. Fantastisches Ding.
Okay. Und das Zweite ist, er hat ja unter anderem auch viele, also er hat ja nicht nur aus dem Horrorbereich Geschichten geschrieben. Er hat zum Beispiel die Kurzgeschichte geschrieben, die dann verfilmt wurde als The Shawshank Redemption, die Verurteilten. Was bei IMDb der bestbewerteste Film aller Zeiten ist, also ein Knastdrama mit Morgan Freeman und mit Tim Robbins. Und eine ältere Dame hat ihn wohl irgendwann mal beim Einkaufen erwischt oder halt in der Öffentlichkeit und hat geschrieben,
kauf
so ungefähr,
da ein! Was soll
warum
das?
Warum er immer nur so schlimme Sachen schreibt, so ungefähr, ob er nicht mal was Schönes schreiben kann, so ungefähr, weil dieses, wie dieses Shawshank Redemption, das wäre so ein schöner Film. Was? Anscheinend eine überlieferte Geschichte, dass Stephen King dann zu ihr gesagt hat, gute Frau, dieses Buch ist von mir. Und sie, nein, das ist nicht von Ihnen. Die muss dann mit ihm diskutiert haben, weil sie es partout nicht glauben wollte.
Schön.
Ja. Wie geil. Das ist echt eine lustige Geschichte.
Und um wieder ein bisschen ins Ingenieurige abzudriften, ich fände es spannend, wenn man heute sagen würde, oder wenn heute Stephen King sagen würde, ich hau mal ein Buch unter Pseudonym raus, ob man nicht über allein Metriken relativ schnell rausfinden könnte, naja, so schreibt Stephen King, die Statistiken, die ich darüber ermittle, irgendwie computergestützt, schmeiße ich mal auf alle Neuerscheinungen und nach wenigen Millisekunden checke ich, dieses Buch hier ist unglaublich in dem Stil von dem geschrieben.
Kannst du definitiv, vor allem wenn du so viel Ausgangsmaterial zum Vergleich hast wie von Stephen King.
Genau.
Definitiv.
Das war mein Gedanke. Ja. Aber zurück zu Perry Rhodan.
Ich habe ein Video-Interview auch gesehen, wo der George R. R. Martin, der die Game of Thrones Bücher schreibt und da legendär langsam ist, auf Stephen King trifft, der legendär geil viel Output hat. Und das ist auch witzig, weil der George R. R. Martin halt wirklich zu ihm sagt, so, ich wünschte, ich wäre wie du, ich kann es einfach nicht, ja.
Wow.
Genau. Also die kreative Freiheit, die Autoren so haben, fügt er also in der Geschichte schon mehrfach dazu, führt in der Geschichte schon mehrfach dazu, dass die Erfindung der Schreiberlinge, zum Beispiel die Einführung von im Exposé nicht vorgesehenen Personen, ein Eigenlegen über zahlreiche Hefte des jeweiligen Autors entwickelten und mitunter offiziell Eingang in die weitere Seriengestaltung fanden. Finde ich auch super. Also wenn die quasi einfach noch den Jürgen und den Philipp dazu erfinden und das halt geil ist, dann wird es halt in den Kanon aufgenommen. Und das ist halt schon wirklich ein Level von Freiheit und kreativer Freiheit, die nicht selbstverständlich sind, würde ich behaupten.
Ich finde das sehr...
Und auf der anderen Seite aber diesen, ich nenne es jetzt mal, wild gewordenen Affenhaufen von Leuten, die auf Schreibmaschine einprügeln, um dieses Bild zu zitieren, in den Griff zu kriegen, ist das ja auch ein völliger Wahnsinn, das wieder irgendwie stringent zu kriegen. Also wenn jetzt jeder Autor mal sagt, ach, ich erfinde heute mal jemand und jetzt passiert das und jetzt das und jetzt das und alle, die danach kommen, denken sich, um Gottes Willen, irgendwie, wie muss ich diese 12 Plots, die hier aufgebaut sind und diese 13 Figuren, die jetzt irgendwie im Kryoschlaf liegen und jetzt nächste Folge aufwachen müssen, wie soll ich das wieder in meinen Plot reinstricken?
Ich finde es total lustig, weil ich seit kurzem arbeite ich so in kleinem Rahmen an einem Podcast-Projekt mit, das sind insgesamt, glaube ich, aktuell 4 Autoren und da passiert genau das Gleiche. Also halt in einem, auf einem viel kleineren Maßstab. Aber das ist genauso. Und das finde ich gerade mega spannend, das zu hören, wie das die Großen und dass es eigentlich genau die gleichen Herausforderungen sind. Sehr witzig.
So ein Standardheft enthält neben dem Roman wöchentlich die Leserkontaktseite, auf der die Leser ihre Meinung kundtun können und die Antworten des betreuenden Autors. Außerdem gibt es den Kommentar, in dem ein Autor einige Aspekte der laufenden Handlungen näher beleuchtet. Also die liefern halt auch quasi auch immer ein bisschen behind the scenes und der jeweilige Autor beantwortet Fragen. Weiterhin erscheinen im Heft 4-wöchentlich abwechselnd eine Risszeichnung, das hat der Jürgen schon erwähnt, die sind wohl recht geil. Diese Risszeichnungen, die geben dem Ganzen halt noch eine zusätzliche Glaubwürdigkeit. Das Journal für Berichte der realen Wissenschaft, der Report für Themen rund um Perry Rhodan, die Club-Nachrichten mit Informationen aus dem Fandom und die Stellaris-Kurzgeschichten um einen kleinen interstellaren Frachter und dessen Besatzung. Ja. Also fand ich auch echt interessant, was da quasi noch mit als Goodie mitgegeben wird, ja.
Ja, aber das ist ja so, das macht es ja dann zu einem Heftroman wahrscheinlich, ne? Also dass es dann wirklich in so eine Magazinrichtung geht, wo du ja immer noch irgendwie so angeflanschte Unterhaltungs- oder Informationshäppchen eigentlich hast.
Ja, aber wie cool das eigentlich ja auch ist, aus historischer Perspektive jetzt so ein altes Heft rauszuziehen, weil nicht nur ist es aus dieser Zeit und die Geschichte, naja, ist dann halt sozusagen, wie ihr auch gesagt habt, Science Fiction, die dann 10 Jahre später wahr wurde. Und heute sind wir ja wieder in der weit in der Zukunft aus der Perspektive, sondern die auch noch zusätzlich diese Ebene hat von, naja, da schreiben halt Leute aus der realen Welt auch noch Sachen rein, sodass dieses Dokument nicht nur eine Geschichte bzw. die Fortsetzung einer langen Geschichte ist, sondern auch noch gleichzeitig so eine Art, naja, Zeitkapsel.
Naja gut, es ist ja immer so, dass du da auch viel aus der Zeit dann zwischen den Zeilen herauslesen kannst. Und ich meine, das war ja so die Zeit der Kuba-Krise und so, ne? wo der Kalte Krieg und Atomwaffen und so, wo das ja gerade ein ganz, ganz präsentes Thema war. Und wo es natürlich dann auch im Perry-Rhodan-Universum irgendwie, also habe ich mir sagen lassen, Konflikte zwischen Völkern geht und so. Ne? Also mit genau so einem,
ja, wie ja, soll also ich sagen, Subtext. Ja, da komme ich tatsächlich auch noch mit drauf. Ja, die Serie als Zeitzeuge ist quasi noch ein Teil hier, den ich vor mir habe. Aber an der Stelle würde ich jetzt gerne noch erwähnen wollen, also außer im deutschsprachigen Bereich ist es auch in Brasilien, China, Frankreich, Italien, Japan, Russland, Tschechien und in den Niederlanden erschienen. Und nicht auf Deutsch würde ich jetzt behaupten. Und die Gesamtauflage beträgt über 1,5 Milliarden Hefte im Jahr 2009.
Wow.
Also wenn du alle Auflagen nimmst, in der Geschichte hast du im Jahr 2009 1,5 Milliarden Hefte
anscheinend. Na gut, wie viele Länder waren das?
Da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ob die Länder mit dabei sind, aber das war nochmal außer den deutschsprachigen, also da gehe ich davon aus, dass es halt die Dachländer sind, ja, hier. Brasilien, China 2, Frankreich, Italien 4, Japan, Russland 6 und Tschechien, Niederlanden, also 8 insgesamt.
8 Länder, ja, und dann wie viele Hefte pro Jahr? 52.
Ja, das ist, ja, und halt 6 Auflagen unterdessen. Das summiert sich schon ordentlich, ja.
Aber das finde ich ja wieder fast erstaunlich,
was
dass ich da
eine... Was meinst du mit 6 Auflagen?
Ne, es gibt 6 Auflagen anscheinend seit der... Also die erste Auflage kam ab 1961, die zweite ab 66. Halt wie ein Buch auch immer wieder neu aufgelegt wird.
Achso, dass die alten neu aufgelegt werden dann. Okay.
Genau, ja. Ja, okay, ja, also das passiert anscheinend ständig. Also da ist jetzt auch sowas wie, dass in der 6. Auflage gab es dann auch noch als E-Buch. In der 5. Auflage gab es ein Paperback, was alle 2 Wochen erschien und so. Da gibt es immer so Sonderbücher und dergleichen, ja. Genau.
Aber es ist ja spannend, dass sich die Übersetzung offensichtlich ja auch finanziell lohnt.
Es ist überhaupt spannend, dass sich das finanziell lohnt. Was kostet so eine Ausgabe?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Das habe ich jetzt nicht rausgelesen. Das wäre mal interessant.
Das wäre wirklich spannend.
Ich kann ja mal kurz gucken.
Das wäre nämlich auch mal interessant.
Die nächste Frage ist, eigentlich will man das doch abonnieren. Ich gucke mal hier nach. Das erscheint wöchentlich und kostet 2,20
pro Heft. 2,20, okay.
2,20.
Dann kann man mal kurz ausrechnen, was uns das kosten würde, wenn wir das jetzt nachholen wollten. Von Anfang bis Ende.
Das musst du.
Naja, das sind 3.000 Bände mal 2,20. Irgendwas zwischen 6.000 und 7.000 Euro.
Hier für 130 Euro im Jahr ungefähr kann man es abonnieren.
Aber auch da, das hat dieser Gregor in dem Podcast erzählt, es gibt wohl einen wahnsinnigen Anteil an Gelegenheitskäufern, so an Laufkäufern. Also das ist, was man eigentlich gar nicht glaubt, weil es ist ja eine Fortsetzungsgeschichte. Ja. Aber die Covergestaltung hat wohl eine sehr, sehr große Auswirkung auf die Verkaufszahlen, also Titel- und Covergestaltung. Und das lässt darauf schließen, dass
es halt... Der Preis ist halt auch niedrig.
Ganz
also,
viele,
das, genau, was man mitnimmt.
Ganz, ganz viele Gelegenheitskäufer gibt. Und sie haben als Zahl ein Drittel genannt, aber sie wussten es jetzt auch nicht genau.
Wow! Das hätte ich nie und nimmer so hoch eingeschätzt.
Also die Länder, die ich genannt habe, sind quasi die am meisten quasi dem Kult folgen. Aber die erste Sprache, in die ein Perirodan-Roman übersetzt wurde, was glaubt ihr, was das war? Da kommt ihr nie drauf.
Kommen wir nie drauf. Na, dann brauchen wir auch nicht raten, aber ich hätte jetzt irgendwie sowas gesagt wie Italienisch oder so.
Französisch? Nein,
Italienisch. Italien war ja in der Liste, glaube ich, sogar mit drin.
Naja, gut, aber können ja deswegen trotzdem das erste sein.
Nein, es ist nichts von diesen großen Märkten. Also okay. Die für dieses Land... gab es nur eine Piratenübersetzung und die Serie wurde aus unbekannten Gründen nicht fortgesetzt. 1965? Es wurde ins Hebräische übersetzt.
Ins Hebräische? Wow.
Das ist quasi die erste Übersetzung, die es laut Wikipedia gab, war ins Hebräische. Die ersten 4 Bände in Tel Aviv als inoffizielle Übersetzung anscheinend. Ne?
Okay.
Und die erste, die dann quasi
wahrscheinlich haben die irgendwie gedacht, da ist irgendwie die Anleitung zur interstellaren Raumfahrt drin und haben das irgendwie übersetzt und haben nach 4 Bänden gemerkt,
Und tatsächlich ein Jahr später ist es dann ins Portugiesische übersetzt worden.
Mhm. Ich meine, das ist ja ein riesiger Markt. Ja, aber weil Brasilien.
Ja, ja, aber also, wie gesagt, ich glaube, dass das auf dem gesamtamerikanischen Kontinent gar nicht wirklich so den Impact hat.
Ganze. Ja, aber ich glaube halt wirklich, wenn du halt selbst mit einem nicht allzu marktdurchdringenden Produkt in Brasilien raushaust, dass du halt einfach, selbst wenn du sagst, nur 0,001% der Leute kaufen das jemals, sind es immer noch unglaublich viele Leute.
Das ist schon klar. Das ist ja auch das, warum sich deutsche Podcasts so schwer tun mit Finanzierung und Monetarisierung, während amerikanische da mit ganz anderen Reichweiten und Vermarktungsmöglichkeiten natürlich an den Start gehen.
Ja.
Also zu den USA kann ich dir Folgendes sagen. Die ersten Übersetzungen wurden 1969 von ACE Books veröffentlicht, wobei jeweils 2 deutsche Heftromane zusammen erschienen sind. Nach der Veröffentlichung der Doppelfolge 117 und 118 wurde die Serie aber eingestellt und ein Forrest J. Ackerman und seine Frau Matilda Wendy Warman, die als Herausgeber und Übersetzer fungierten, führen die Serie dann auf Subskription, also Abonnementbasis, bis zur Folge 137 weiter.
Da glaubst du aber
auch. Die das dann auf
dass
privat weitergeführt.
Ja. Aber da glaubst du auch, dass der zumindest deutsche Wurzeln hat, wenn der, der Ackermann.
Ein ganz großer Fan.
Ein großer Fan.
Da wäre jetzt spannend, hat er einfach weiter übersetzt oder hat er selber was erfunden? Weil das gibt es ja manchmal auch, dass so Serien in ein anderes Land, naja, erstmal eine Zeit lang die Originalfolgen gezeigt werden und irgendwann, weil zum Beispiel auch die Serie im Original abgesetzt ist, gibt es ein Reboot oder eine Neuinterpretation oder aber, ja, man setzt es einfach mal fort, weil irgendwie in dem Markt plötzlich total das Interesse dafür gewachsen ist, wohingegen im Land, wo das Ausgangsmaterial mal her war, gar nicht mehr Nachschub kam. Mhm.
Interessanter Punkt. Es gibt sogar noch einen dedizierten Wikipedia-Artikel über ihn, aber da steht jetzt tatsächlich über Perry Rhodan nichts drin. Der Herr ist aber anscheinend Mr. Science Fiction. Also der gibt es einiges über ihn zu sagen.
Ja. Mr. Science Fiction.
Wahrscheinlich beschämt, dass wir den nicht weiter kennen. Ja, also spannend. Gehen wir mal auf die Handlung ein, oder? So, wer hat denn eine grobe Ahnung von der Handlung? Der Kollege Kraus wusste wenigstens schon quasi, wann es die Handlung beginnt.
Jetzt hast du meinen Namen verraten.
Oh.
Das macht nichts. Also, Perry Rhodan fliegt zum Mond und stellt fest, dass da ein Schiff der, oh Gott, irgendwas mit A, Arkanoiden.
Argonier?
Nee, die Argonier, die Argonauten, das sind andere.
Arkoniden.
Arkoniden, danke, sagte ich doch.
Aha.
Dass die da irgendwie quasi notgelandet sind und sie durften irgendwie nicht auf der Erde landen, deswegen sind sie auf dem Mond gelandet und sie brauchen jetzt irgendwie Hilfe. Und das ist so wie sagt man, der Build-up? Nee, so der
Elevator-Pitch.
Ja, der Startpunkt halt, so der Handlung.
Ja, gar nicht so schlecht.
Ja, ich weiß, danke. Also
die Handlung beginnt 1971 auf der Erde. Die Erde ist in drei große Lager gespalten. Es gibt den Westblock, einen NATO-ähnlichen Staatenbund unter der Führung der USA, also relativ ähnlich, wie es halt war. Dann die von China dominierte Asiatische Föderation und den weniger bedeutenden von Moskau geführten Ostblock. Ja, das klingt ein bisschen nach Kalten Krieg. Mhm. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf zurück. Und die Menschheit steht kurz vor dem Dritten Weltkrieg zwischen den verschiedenen Machtblöcken und damit auch der atomaren Selbstvernichtung. Die Konfrontation auf der Erde wird auch über den Wettlauf zum Mond geführt, den der Westblock gewinnt. Also soweit auch an der Realität quasi angelehnt.
Ja, genau.
Die Handlung.
Das Geile ist, was jetzt danach passiert. Das kriege ich, glaube ich, auch nicht mehr hundertprozentig zusammen. Aber wenn Perry Rhodan wieder zurück zur Erde kommt und dann quasi seinen eigenen Staat gründet, das ist schon ziemlich abgefahren. Ja, rede bitte weiter.
Ja, gehen wir doch mal einfach drauf. Genau. Also ich fasse kurz zusammen, was du eigentlich schon gesagt hast. Genau. Die Handlung setzt sich mit dem Start des amerikanischen Raumschiffes Stardust unter dem Kommando von eben Perry Rhodan ein. Und nach der Notlandung auf dem Mond findet die Besatzung auf der erdabgewandten Seite ein havariertes außerirdisches Forschungsraumschiff des menschenähnlichen Volkes der Arkoniden. Also die sehen jetzt nicht aus wie irgendwelche Tentakelwesen oder sonst wie, sondern die sehen schon ziemlich menschlich aus. Mit dessen Besatzung kommt es auf Betreiben des arkonidischen Wissenschaftlers Crest zum ersten Kontakt zwischen Menschen und Außerirdischen. Die Arkoniden machen Rhodan deutlich, dass die Menschen nur ein Volk unter vielen in der Milchstraße sind und dort hunderte von anderen bekannten Zivilisationen existieren und Raumfahrt betreiben.
Mhm.
So weit, so Downer. So, du bist nichts Besonderes. Mit der Hilfe von diesen arkonidischen Technik und dem nötigen Know-how, das der Crest nun zur Verfügung stellt, gelingt es Rhodan die Verhinderung des atomaren Weltkrieges. Geil. So, der landet in der Wüste Gobi, verweigert die Herausgabe der außerirdischen Technik an den Westblock. Also auch da, er schließt sich jetzt nicht dem Westen an, was man vielleicht hätte denken können, so wenn es ein westlich geprägtes Reihe ist, sondern er desertiert stattdessen. Und er errichtet jetzt in der Wüste, mitten im chinesischen Hoheitsgebiet, einen neutralen Staat, den er die dritte Macht nennt und verpflichtet sich, dessen Ziele verpflichtet sich und dessen Ziele der gesamten Menschheit. Fand ich ziemlich geil.
Boah, geil, jetzt weiß ich auch endlich, was der Name des Podcasts bedeutet.
Was war das?
Den Podcast, den wir hier machen gerade?
Nein.
Ja doch, der heißt
Ach so.
Auch Dritte Macht.
Ah, okay, ja, mit der dritten Macht.
Ja, ja.
Genau, und
was
ich dachte,
ich?
Du sprichst noch von dem Podcast,
nein,
den du gehört hast.
Nein, das meine ich. Ich finde es auch spektakulär, weil das ja auch also ich meine, das ist eine deutsche Fiktion mit einem amerikanischen Helden. und die dann den Helden zum Mond schickt und wieder runterkommen und dann desertieren lässt. Das überlege ich gerade, was das über die Zeit und über die Nation, aus der das kommt, aussagt. Ich weiß nicht, wenn es ein Amerikaner geschrieben hätte, wäre das wahrscheinlich anders weiter verlaufen.
Ja, also gibt auch hier vielleicht was zu kritisieren, wenn man möchte. Da können wir nachher noch drauf eingehen. Aber tendenziell muss man schon sagen, ja, nicht schlecht, Herr Specht. Also das ist schon ein gutes Vorbild für die Menschheit, sage ich jetzt mal. Die drei Großmächte erklären jetzt dem Herrn Rodan quasi den Krieg. Er ist jetzt der Weltfeind Nummer 1, aber es gelingt ihm mit seiner Idee halt weitere Menschen um sich zu sammeln und mit dieser junge Staat, den er da gegründet hat, diese dritte Macht, der etabliert sich langsam und sie wehren erste Bedrohungen ab. Was der Perry jetzt macht, schnappt sich so ein Beiboot von diesem Arkonoiden-Schiff und der beginnt die Erkundung der näheren galaktischen Umgebung in der Milchstraße. Das ist halt jetzt auch eine Option, die er quasi hat mit dieser außerirdischen Technologie. Und bei einer dieser ersten Expeditionen zur Vega stößt der Herr Rodan auf ein vor Ewigkeiten angelegtes galaktisches Rätsel.
Das weiß ich auch. Ja.
Nachdem er verschiedene Aufgaben gelöst hat, gelangt er zum künstlichen Planeten Wanderer und dessen Erbauer der Superintelligenz Es. Dieser auf einer höheren kosmischen Evolutionsstufe stehende geistige Kollektivwesen gewährt ihm und einigen Gefährten im Jahr 1976 nach Christus die relative Unsterblichkeit. Hierdurch gewinnt Rodan Zeit, seine Ziele langfristig zu verfolgen. Ist natürlich auch praktisch, weil es ein bisschen das Problem der Simpsons, dass sie ja niemals altern, aber er ist hiermit quasi schon früh in der Geschichte etabliert worden, dass der machen und tun kann und 1000 Abenteuer erleben kann, weil lebt halt ein bisschen länger als der normale
Held. Naja, und ich glaube...
Ja gut, aber ich glaub, seine Freunde und sein soziales Umfeld, ja erstmal nicht.
Und ich glaube, so der Kanon erstreckt sich ja auch über mehrere Millionen Jahre, so alles in allem. Ich glaube, teilweise auch in die Vergangenheit. Da musst du natürlich auch irgendwie wie dir was einfallen lassen, was deinen Helden angeht.
Ja, aber ich meine, Man weiß ja, das ist ja so ein typischer Fall, wenn du mal anschaust hier Dragon Ball und Co., dass es mit der Zeit immer absurder wird und am Anfang ist noch Klein Sohn Goku, was halt einfach, der kann halt gut kämpfen und hat vielleicht ein bisschen mehr Kraft als so mancher und am Schluss ist er hier der super mega Saiyajin. Fand ich interessant, dass die am Anfang quasi schon die Groundwork gelegt haben für diese epochale Handlung.
Aber ist geil, dass du das sagst, weil das ist mir auch noch so im Gedächtnis geblieben. Was relativ schnell jetzt passiert und mit relativ schnell sind wahrscheinlich so die ersten paar Jahre von diesem Heftzyklus, ist, dass die Autoren sich mit Ideen quasi selber überholen, ja, und dass die dann so hochentwickelte Technik in dieses Universum reinschreiben, dass es irgendwann quasi keine spannende Herausforderungen mehr gibt. Ja? So jetzt übertrieben gesagt, aber dass zum Beispiel das Reiseproblem, ja, du kannst quasi im Nullkommen nichts an jeden Punkt des Universums reisen, egal wie weit er entfernt ist. Ne? Was natürlich für viele Dinge wahnsinnig viel Spannung rausnimmt. Und das kannst du jetzt dann gerne auch wieder eingrätschen, wenn du das irgendwo in diesem Artikel findest. Ich glaube, dass es dann irgendwann so nach 10 Jahren oder was einen Punkt gab, wo die das alles nochmal so ein bisschen zurückgeschraubt haben.
Weil es langweilig war.
Weil es so, dann irgendwann Fahrt war, ja.
Ja, du musst ja vor allem jedes Mal auch Begründungen erfinden. Wenn ich mir jetzt dran denke, die alten Star Trek-Serie, da wurde ja einfach, weil man gesagt hat, ja, diese Außenaufnahmen und ja, so ein Shuttle zeigen und so, das ist uns zu teuer, war das ja einfach ein, ja, Filmtrick, dieses Beamen einzubauen. Also einfach dieses, ja, und dann sind die auf dem Planeten unten. Ja, und wie funktioniert das? Beamen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sich anguckt, wie die Star Trek-Filme dann weiterlaufen, ist das Beamen manchmal dann aber doch ein Problem, wenn es dann heißt, oh, da gab es eine Phasenverschiebung oder Filmbegründung hier einfügen, warum jetzt Beamen doof ist oder irgendwas Schlimmes dabei passiert. Und auch bei Serien, die dann später rauskamen, aber früher in der Handlung spielten, war Beamen noch recht riskant. Also das heißt, wie du sagst, du erfindest neue technologische Dinge, die Sachen lösen und vereinfachen. Und dann musst du die entweder wie so einen Kartenhaufen wieder einwerfen oder irgendwie mit irgendwelchen Gründen wieder kaputt machen, damit es weiter spannend bleibt, damit nicht dieses Problem ein für alle Mal gelöst ist.
Das ist ja auch spannend. So das Superheldenproblem, ne? Ich sag nur hier Superman, ja, und Kryptonit, so.
Also tatsächlich, die, wie du schon sagst, die Handlung geht ja tausende von Jahre. Wir können wirklich
jetzt, das reicht bei weitem nicht.
Wir können wirklich jetzt nicht alles drauf eingehen.
Das sollten wir, glaube ich, auch nicht, weil ich glaube, die Leute, die uns zuhören,
die langweilen sich zu Tode.
Die wissen das wahrscheinlich alles klar, schon. Was wir jetzt hier als die große Erkenntnis für uns feiern. Es tut uns leid.
Ja. Wir wissen es nicht besser. Jetzt kommt auch ein bisschen der Schluss zu meiner Erzählung, mit was ich angefangen habe, weil ich jetzt nämlich, wie gesagt, da mir einfach so eine erfolgreiche Folge angehört habe und ich habe mir jetzt bei der Erläuterung gedacht, so, ja, der fliegt dann zum Mond und ich denke mir so, hä? Moment, der ist doch da irgendwie Präsident von dieser Welt und es geht doch überhaupt nicht um den, sondern um irgendjemand, der den im Radio hört. Die geht jetzt auf eine Kadettenschule und es sind schon lauter andere Rassen etabliert offensichtlich. Hä? Aber dann ist klar, ich habe jetzt einfach in eine Hörspiel-Sache reingehört, die offensichtlich eine Figur auch gerade erstmal von null aufbaut, aber schon in einem mega etablierten Universum spielt. Und deswegen habe ich nämlich auch immer gedacht, ah, ihr bringt mir offensichtlich einen Charakter nah, aber lauter Rassen und nun so politische Gegebenheiten, die soeben mit so einem Halbsatz erwähnt werden, die müssen da schon etabliert sein. Dann ist es klar für mich, hier findet gerade so eine neue Story-Arc statt, aber in einem sehr etablierten Universum.
Super. Es gibt tatsächlich das Perryversum. Und der Begriff Perryversum beschreibt den fiktiven Parallelkosmos, in dem die Abenteuer des Protagonisten erzählt werden. Eine inzwischen höchst komplexe Mythologie, die seit 1961 produzierten Heftromanserie. Es ist zum Beispiel so, dass diese Superintelligenz, die ich genannt habe, dieses Es, ja, dass das die kosmischen Ereignisse der Zukunft, dass den Perry Roden schon seit dem Kindesalter quasi auserkoren hat und entsprechend anleitet. Zum Beispiel, dass er zum Mond geflogen ist und so, das hat das alles schon gesteuert, ja. Und dass er das Erbe der Arkoniden antritt. Und diese Arkoniden werden von Es vergeblich auserwählt, den Völkern der Galaxis den Frieden zu bringen, da sie nach ihrer expansorischen Phase sich nicht weiter entwickelt haben, aber nicht degenerierten, sind sie quasi abgelöst worden dann hier von den Menschen. Bla 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 bla.
Ja, weil die Menschen noch jung und hungrig sind, so.
Ja, genau. So. Und das ist nämlich auch unfassbar, wie komplex es ist, also diese Kosmologie, die es gibt, ja, die in der Serie auftauchenden Entwicklungsstufen, die die verschiedenen Völker und Rassen haben können, da gibt es eine richtige kosmische Evolution ich lese es jetzt einfach mal vor und die können dann wirklich, und das ist halt auch was man wirklich im Hintergrund haben muss, was halt jeder dieser Autoren halt beachten muss, ja, so, es gibt mikrobiologisches Leben, Mehrzeller, dann gibt es intelligentes Leben, dann gibt es die Errichtung einer Zivilisation, Entdeckung der Raumfahrt, interstellare Zivilisation, Evolutionssprung einer Zivilisation zu einer Superintelligenz, Errichtung einer Mächtigkeitsballung, einem Raumgebiet aus mehreren Galaxien, Entwicklung einer Superintelligenz samt Mächtigkeitsballung zu einer Materiequelle und Materiesenke. Und dann gibt es den letzten Step, ist quasi Weiterentwicklung zur Ordnungsmacht oder Chaosmacht, Kosmokraten oder Chaotokraten. Und das finde ich unfassbar. Ja, keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht gerade, dass es die Sith gibt und dann die Jedi und das war's dann. Sondern es ist halt wirklich, du hast halt da einfach so ein krass großes Universum, wo es halt dann die verschiedensten Evolutionsstufen gibt. Ziemlich beeindruckend,
ja. Naja, wenn du 50 Jahre dran rumentwickelst mit zig Autoren, das ist schon, ja.
Ja, aber also, ja, aber nochmal, vieles von dem ist seit Anfang an schon da. Weißt du, das ist nichts, wo sie sich gedacht haben, so, jetzt müssen wir mal noch verrückter werden und noch verrückter werden und noch verrückter werden und dann hat sich das alles so gegeben. Ich meine, das ist zum Teil auch so, brauchen wir nicht reden, aber als allermeiste war von Anfang an halt schon in der Form da, so wie ich das verstehe und das ist halt schon beeindruckender.
Wahnsinn, ja. Ich möchte mehr erfahren, Dominik.
Ich möchte mehr erfahren. Zum Beispiel die Technik, die dann die verschiedenen Zivilisationen haben, also das ist ein Abschnitt, das kann ich eigentlich gar nicht vorlesen, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich würde stellenweise, ich Blick überhaupt nicht durch.
Ja, ich habe eine Weile mich auch mal durch die, es gibt ja so ein Online-Wiki, ne, die Peripedia. Und da ist ja so das gesammelte Wissen dieses Kosmos, dieses Universums irgendwie festgehalten. Und ich habe da so 5, 6 Artikel hintereinander aufgemacht und ich habe halt wirklich kein Wort verstanden.
Ja. Und ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, also wenn wir zum ersten Mal in unserem Leben irgendwie Raumschiff Enterprise geguckt haben, haben wir am Anfang wahrscheinlich auch nichts verstanden. Aber
vorausgesetzt, also das Schlimme ist ja für uns, was wir gerade machen, wir gucken in eine Serie rein, die eine große Fanbase hat, ganz viel Liebe erfährt, einen unglaublichen Backlog hat. Und was wir jetzt machen ist, naja, wir schauen jetzt gerade in Teil 2 von der Doppelfolge von der Serie von Star Trek rein, um da ein Äquivalent zu ziehen und denken uns, wer ist der Mann mit der braunen Maske?
Ja, und was wir dann machen ist, wir versuchen den Fans noch was drüber zu erzählen. Genau. Das ist eigentlich ganz schön anmaßend von uns.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist die perfekte Folge, die dann quasi die Kollegen vom Pottwichteln rausgeben können für Rookies, um sie anzuteasern. Ja. Weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es tatsächlich echt ultra spannend, weil ich habe, man hat halt nur am Rande immer mitbekommen und man hat schon mitbekommen, dass es halt einfach wahnsinnig viel ist, aber die Tiefe, in die das Ganze hier reingeht, ja, und die Komplexität des Universums, das ist schon wirklich beeindruckend. Ja. Also das ist wirklich so, ist nicht so, dass jetzt irgendwie wir hatten es in der vorherigen Folge, wo die aufgenommen hatten, müssen wir die Lindenstraße. Und ich behaupte mal, die Lindenstraße ist halt so, es kommt ein neuer Charakter, der hat halt wieder Affäre mit der Nachbarin und dann ist irgendwie, keine Ahnung, wird das Haus verkauft und der Anne stirbt und so. Und es ist vielleicht auch seit 1960 am Laufen, aber es ist halt irgendwie immer in der Lindenstraße. So.
Ja, das ist halt, was sie meint? Das ist halt nochmal so ein großer Unterschied, ne? Also das ist halt auch kein oberflächliches Universum, ne? Wenn du dir jetzt zum Beispiel die Anhalter anguckst, ja, die Trilogie mit, ich glaube, mittlerweile 7 Bänden, dann ist es ja auch so.
Eine Trilogie mit 7 Bänden?
Ja, ich glaube, es ist nach wie vor eine Trilogie offiziell, aber es hat irgendwie 7 Bände oder 8. Nee, 7. Es gibt 6 und dann noch einen von dem anderen Autor, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Egal. Ja, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Moment.
Es sind 4 Bände der Trilogie. Das ist doch der blöde Witz dran.
Ja, aber es sind ja mehr.
Ah, stimmt, du hast recht. Da kam ja dann noch was dazu. Ja, du hast recht.
Käufer. Edward Käufer, Käufer. Irgendwie so ähnlich hieß dann.
Egal.
Jedenfalls steckt da wahnsinnig viel drin. Ja, die kommen wahnsinnig viel rum. Da gibt es viel Technik zu erkunden. Da gibt es viele Völker. Da gibt es sau viele Ideen. Ja. Aber das ist alles komplett oberflächlich. Ja, das geht nirgends in die Tiefe, das ist nicht untereinander verbunden, das hat keine zweite Ebene, das hat keine, irgendwelche Taten haben keine Auswirkungen und so weiter und so weiter. Und das ist ja bei Perry Rodan genau das Gegenteil. Da ist ja, die nehmen sich ja so viel Zeit, diese ganzen Verbindungen und dieses ganze Universum zu erklären, ja, und wie das funktioniert und wie das verstrickt ist und wie das auch nicht nur in der Tiefe quasi, sondern auch in der zeitlichen Tiefe irgendwie alles funktioniert. Da gibt es teilweise mehrere Hefte lang, geht es überhaupt nicht um Perry Rodan, sondern geht es um irgendwas anderes, ja, nur um dieses ganze Universum zu erklären. Und das ist ja das, was es so besonders macht, ja, was eigentlich keiner in so einer epischen Tiefe überhaupt macht. Bei Herr der Ringe sagt man das immer, ja, das ist so spannend in den Büchern, weil der so viel sich Gedanken um die ganze Welt gemacht hat. Ja, aber es ist ein Fliegenschiss dagegen.
Ich habe, was ich auch nicht wusste, dass die wirklich Konferenzen hatten. So, also das ist Perry Rodan, es gibt sogenannte Weltcons, also Weltkonferenzen. Die haben stattgefunden 1980, 1986, 1991 und zuletzt 1999, die von dem Verlag veranstaltet wurden.
Nein, und, wie geil!
Ja, und die 5. Weltcon erfolgte zum 50-jährigen Jubiläum der Sendung, der Serie 2011 in Mannheim. Und es gibt dann auf regionaler Ebene, gab es auch diverse kleinere Veranstaltungen noch. Lustigerweise in Rheinland-Pfalz ist so das große Vorbild. In Sinzing von 1992 bis 2007 unter Schirmherrschaft des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck.
Ah, auch schön.
Fand ich super. Genau, also 2007 hat sie unter der Schirmherrschaft nur stattgefunden, aber immerhin, ja. Es gab dann mehrere ähnliche in Garching, bei München, in Köln, in Hamburg. Das ist jetzt alles irgendwie nicht in New York und nicht in
naja, in das Paris, ist ja auch klar, das ist aber ein deutsches Ding. Das ist woanders hat es keine Relevanz. Ich meine, das ist jetzt auch übertrieben, aber das hat international keine Relevanz.
Ja, aber die haben, nein, was ich damit nur sagen will, weil schon, es ist halt auch irgendwie durch in ganz Deutschland verteilt. Es gab da mal in Österreich, gab es nochmal eine Con, ja, aber ich finde es halt echt auch super, dass es nicht irgendwie was ist, was jetzt nur der Norddeutsche hatte oder nur der Süddeutsche oder dergleichen, sondern das ist halt wirklich so, wenn du schaust, gut verteilt in ganz Deutschland. Ja.
Wie gab es das im Osten auch? Wie ist das da?
Da habe ich tatsächlich nichts dazu gefunden. Also ich glaube, Westdeutschland ist halt schon der Fokus gewesen, auch wenn, wie gesagt, die Russen jetzt nicht die großen Bösen waren. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das in der DDR damals erschienen ist. Das ist eine gute Frage. Ja.
Ich glaube aber nicht.
Eine spannende Frage, gerade so mit der Thematik halt, die es behandelt im Hinterkopf.
Ja. So. Ich kann mal kurz DDR eingeben. Aber da kommt keiner.
Gib doch mal DDR ein. Stelle ich dir eine völlig andere Frage. Ist dir bewusst, dass es in Fürth eine Star Wars Con gibt? Oder gab?
Nein.
Nein, die ja. Irgendwie Norris Force Con, die in der Stadthalle Fürth irgendwie stattgefunden hat. Letztes Jahr, keine Ahnung.
Ich habe eine Verwandtschaft, der enormer Star Wars Nerd ist und seine Kinder unter anderem Luke und Leia genannt hat. Beziehungsweise Lukas und Leia Fee.
Ja, Grüße. Ich hab gesehen, dass das jetzt irgendwie, das fand ich auch spannend. Es gibt einen Star Wars Verein irgendwie in Nürnberg und da hier so eine Con in Fürth. Also die wahrscheinlich findet die wechselnd statt, aber die war jetzt in Fürth.
Okay. Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Und das ist ums Eck. Also wir sind ja aus Franken.
Jetzt hast du schon wieder was über uns verraten.
Ist es. Ja, können wir alles rausschneiden, tut mir leid. Dürfen wir das nicht?
Dürfen wir das nicht sagen? Weiß ich nicht, aber das hätte auch unser Dialekt niemals über uns verraten.
Ach, weißt du, ich glaube.
Wer uns bis hierhin noch nicht aufgehängt hat, verbal, gedanklich und im Herzen, der macht es vielleicht jetzt auch nicht. Deswegen, aufgrund unserer Herkunft.
Ja, ich dachte aber, wenn die Leute jetzt rausfinden, weißt, wo sie uns finden, dann ist vielleicht, naja, egal. Hast du jetzt eine Antwort auf meine Frage?
Was war die Frage? Ob ich
ob das Ost-West wie das im Osten war eigentlich so
damals. Achso, nee, hab ich nicht. Hast du denn eine Antwort?
Nee, ich sitze hier mit verschränkten Armen hinterm Kopf, ganz entspannt. Ich dachte, du bist die Inhalte
live. Aber wenn ich hier in die Peripedia mal kurz einfach DDR eingebe, dann finde ich hier, dass hier die Hefte ab Nummer 1338 hier als Punkt Sonderpreis DDR 6,60 hatten. Von daher gehe ich davon aus, dass es vielleicht nicht stringent alle Folgen, aber zumindest später Folgen davon
aber
auch
in der DDR schon, erschienen das sind. Ist ja dann schon fast 20, das müssen ja schon 20 Jahre dann sein.
Das war 1000 irgendwas. 87.
Naja, dann da sind wir ja schon kurz vorm Mauerfall, ja.
Ja, also wie gesagt, der Wikipedia-Artikel geht nicht explizit auf Ostdeutschland ein. Was ich dir aber sagen kann, dass die Druckauflage im Lauf der Jahre immer weiter stieg und den Höhepunkt im Jahr 2004 erreicht hatte. Was ich auch bemerkenswert finde. Also wenn du mal zurückgehst, das ist ja noch nicht so lang her.
Naja, nee, gut, gar nicht. Aber die, ja, das kann ich jetzt noch irgendwie nachvollziehen, ja. Und dass es seitdem abwärts geht, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Das deckt sich so mit dem allgemeinen Bild, was so Verlage oder den allgemeinen Herausforderungen, mit denen Verlage so zu kämpfen haben.
Ja, aber das ist so Science Fiction und insbesondere dieser Sehnsuchtsort Weltall, dass es halt eine Sache seiner Zeit wahnsinnig war. Und danach aber nicht so an Attraktivität verloren hat, dass das gesunken ist. Das finde ich erstaunlich.
Außerdem sind wahrscheinlich dann ab 2004 fangen wahrscheinlich so die Fans der ersten Stunde an, langsam wegzusterben, oder?
Ja, das kann sein, ja. Es ist tatsächlich das langlebigste und meistgelesene Produkt der deutschen Nachkriegsliteratur.
Ja, klar.
Wow.
Also auch mal einfach mal sich das bewusst machen, selbst wenn man diese krassen Zahlen vor sich sieht, aber das muss man wirklich sich bewusst machen, dass das so ist. Ja. Genau, dass eine durchgängige, ständig komplexer werdende Handlung ist und keine Einzelhandlungen, das haben wir ja schon zu Genüge thematisiert. Aber es ist tatsächlich auch die umfangreichste und am längsten laufende Fortsetzungsgeschichte der Welt. Also es gibt quasi auf der Welt nichts, was derart langlebig und umfangreich fortgesetzt wird.
Also hier, Simpsons und Co. können einpacken.
Naja gut, Das ist ja irgendwie Fernsehen und so, ne? Das ist ja alles irgendwie nochmal irgendwie anders, aber auch Mickey Mouse und so, ne?
Ja.
Krass.
Die, habt ihr eine Einschätzung, wie viel Harry Potter Bände im Vergleich in das Gesamtwerk Perry Rhodan passen? Also wenn du alle Bände Perry Rhodan zusammenfasst, wie vielen Bänden Harry Potter entspricht es?
Reden wir jetzt von so Heftdicke oder reden wir halt von Anzahl Wörter?
Was wir vergleichen. Naja, wenn du die Hefte zusammenfasst, dann ist es ja auch die Gesamtzahl der Wörter. Ich verstehe die Frage nicht.
Naja gut, weil die Bücher sind ja sozusagen
der Philipp meint
die gebundenen Bücher und so weiter.
Inhaltlich oder physikalisch.
Genau.
Inhaltlich.
Also wiegen wir jetzt.
Inhaltlich.
Also das heißt, wir wiegen jetzt Wörter sozusagen gegeneinander auf von der Textmenge Wörter. Einfach.
Genau. Ja.
Ui.
Wie viele Bände Harry Potter, so ein durchschnittlicher Harry Potter, passen denn in Perry Rhodan?
Moment, alle oder ein durchschnittlicher? Ich habe dich jetzt akustisch nicht
verstanden. Also in einen Harry Potter passen ja schon mal bestimmt, keine Ahnung, 50 Perry Rhodans.
Ne, 50 klingt ein bisschen viel. Ich würde mal ja sagen, 22.
Also Wenn du das Gesamtwerk gegenüberstellst, es entspricht quasi 560 Bänden Harry Potter.
560 also, Bände
560.
Harry Potter.
560. Und 100 oder wow. 120 Mal Krieg und Frieden.
Das ist jetzt aber wenig. So.
Erscheint dir wenig?
Ja.
Okay.
Hätte ich jetzt irgendwie,
das ganze
Deal? Ich versuche das gerade im Kopf noch durchzurechnen, aber ich habe zu viel Bier getrunken und zu viel Tag schon hinter mir, als dass mir das gelingen möge.
Puh, nee. Die Handlung der Serie ist in sogenannte Zyklen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, gegliedert. Und diese stellen inhaltlich weitgehend abgeschlossene Handlungsabschnitte dar. Also wie gesagt, untereinander verbunden, aber in diesen Zyklen halt quasi abgeschlossen. Das sind meist so zwischen 50 und 100 Heftromane. Ein paar exemplarisch coole Zyklen, die halt Kultstatus haben, sind der Meister der Insel, Aphilie oder die Cantaro. Es gibt in jüngerer Zeit auch Großzyklen mit übergeordneten Handlungsabschnitten von bis zu 400 Heftromanen.
Wow.
Exemplarisch das große kosmische Rätsel, das waren die Hefte 1600 bis 1799 oder Toregon, das sind 1800 bis 2199. Holla die Waldfee. Also allein das zu lesen, nur ein so ein Großzyklus, da bist du schon eine Weile beschäftigt.
Krass.
Irre.
Verwundert nicht, dass die Serie inzwischen eine ganze Reihe kulturwissenschaftlicher Untersuchungen hinter sich hat. Die in erster Linie ideologiekritischen Zugang der 70er Jahre wurde 1980 von wertungsurteilsfreieren Ansätzen abgelöst. Um 2003 wurde diese Zugangsweise in den Perry Rhodan Studios Studies weitergeführt. Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, so was sagt denn diese ewig andauernde Geschichte, wie zeigt die eigentlich die jeweilige Zeit, wie bildet die Zeit da, weil das natürlich ein bisschen mit reinspielt. Wir haben ja vorhin schon, als wir die Handlung quasi gekickstartet haben, haben wir ja schon gesagt, naja, okay, also ziemlich so Initial Setup ist ziemlich kalter Krieg und die Menschheit steht vor dem Dritten Weltkrieg und so weiter und wir haben hier West gegen Ost ist zwar noch, die Chinesen sind dabei, aber letztendlich ist es doch eine recht klassische Situation und dann bricht das Ganze sehr, sehr schnell auf. Ja, fand ich, fand ich interessant, was du dann trotzdem noch über den Zeitkreis noch rauslesen kannst. Ist zum Beispiel in den 60ern oder 70ern siehst du halt noch Idealvorstellungen von einer hierarchischen Gesellschaftsmodell bis hin zum Obrigkeitsstaat. Du hast dann zum Beispiel die asozialen freien Siedler, die vorkommen, die ohne Oberaufsicht eine Kolonie gründen wollen. Oder Bürger, in Anführungszeichen, die fast panisch reagieren, wenn sie nicht zügig den Wünschen von Verwaltung oder Militär folgen können. Da merkt man halt die deutsche Behörde vielleicht doch ein bisschen raus noch zwischen den Zeilen. Es eröffnen sich auch Einblicke in die Sexualvorstellung in den 60er Jahren. Zum Beispiel als der Mutant Kakuta in die Kabine von Rodans erster Frau Tora teleportiert, während diese sich umzieht. Das ist dann so ein ziemlicher Kichermoment anscheinend, was heutzutage jetzt niemand mehr hinter dem Kamin vorlockt. Rodans zweite Frau, Mori Abro, wird als nacktes Ritualopfer vorbereitet. Gott weiß warum, habe ich nicht rausgelesen. Oder der Minister Merkant ist total peinlich berührt, als er erfährt, dass Mori schwanger ist. Oder denkst du, ja, okay, krass, also es ist halt noch eine ganz andere Sexualmoral, die da damals abzulesen ist in den ersten Romanen. Und du hast zum Beispiel auch, dass diese Unsterblichen, die vorkommen, diese höheren Wesen, die haben sich in den 60er Jahren noch gesiezt untereinander. Keine Ahnung, die kennen sich in der Handlung schon seit Jahrhunderten und die siezen sich immer noch. Und in den 80er Jahren haben sie das dann aber einfach geändert und haben es dann in Du Form, umgeschrieben, die Autoren. Und seit den 90ern merkt man, dass der Tonfall allgemein lockerer wird, also nicht mehr ganz so verkrampft. Und du hast dann zum Beispiel auch, dass diese Unsterblichen von den Terranern, von den normalen Menschen, so wie wir auf der Erde leben, mit einem normalen Respekt behandelt werden, aber nicht mehr so kniefalldienerisch behandelt werden.
Aber ich liebe ja sowas tatsächlich, wenn du dir auch aus der Science-Fiction gern auch der richtig weit zurück, 20er, 30er, 40er, 50er, 60er Jahre anguckst. Ja, da fliegen die Leute schon irgendwie mit Raketenautos rum, aber die Autos schauen halt aus wie Autos damals und die Leute haben immer noch Anzüge an wie damals. Und heute denkst du dir, naja, das mit dem fliegenden Auto, vielleicht kriegen wir es irgendwann mal hin, aber auf jeden Fall nicht diese Anzüge. Und ich liebe, wenn so Fragmente in der Zeit einfach stehen bleiben. Und wie auch hier jetzt dieses, naja, das sind mega weit entwickelte Wesen. Ja, und die siezen sich alle und sind so seltsamst formell höflich. Und dann irgendwann checkt man, alles klar, aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten, als das Werk verfasst worden ist, war das halt ein üblicher Umgangston.
Ja.
Und ich mag, wenn so Sachen einfach mal so stehen bleiben, so wie sie sind.
Das, ich habe tatsächlich Black Panther, was jetzt durch den Film groß rausgekommen ist. Du hast gerade bei so ganz alten Marvel-Geschichten und dergleichen, hast du halt auch so ganz, ganz viele historisch schwierige Konstellationen. So, keine Ahnung, dass der Bösewicht ist immer der Schwarze und dergleichen. Ja, so, keine Ahnung, jetzt, wenn du jetzt den ersten Spider-Man-Comic nehmen würdest, ohne dass ich jetzt weiß, dass es bei Spider-Man so ist, kann das halt unglaublich schwierig sein. Und bei Black Panther war es tatsächlich in den 60er Jahren schon so, dass halt quasi da ein schwarzer Superheld war. Und das ist ja heute schon krass. Und man hat es ja gefeiert bis zum Abwinken, dass halt quasi endlich mal eine große Produktion einen Farbigen als Helden hat und der gemeine afrikanische Staat halt nicht irgendwie unterlegen ist oder halt irgendwie abhängig ist vom Westen, sondern dass die halt die technische Hoheit haben. Und selbst im Jahr 2018 im Film ist das was Krasses. Und wenn du mir überlegst, dass das halt quasi aus den 60er Jahren ist und wie unfassbar revolutionär das damals gewesen sein muss, spannend. Also fand ich ziemlich interessant. Genau.
Weißt du, wo der... Ja?
Nein, was?
Das war ja auch eine der ersten relevanten, also im Sinne von auch mit einer gewissen Publikumswirksamkeit, ersten, wie sagt man, auf Englisch sagt man Interracial Kiss im amerikanischen Fernsehen, war ja bei Star Trek.
Ja, mit hier, wie heißt der, Uhura? Und dem William Shatner.
Ja, aber erst 68. Ich finde es Wahnsinn, wie kurz es erst her ist. Also, irre. Anders kann ich es nicht sagen.
Aber das sind doch schon 50 Jahre.
Philipp. Naja, trotzdem, aber guck mal, wie lange Perry Rhodan schon unterwegs ist.
Ja, das ist halt so ein typischer Fall von, als du dieses, als du als Kind die damalige Star Trek-Folge gesehen hast, wo dieser Kuss passiert, hast du dir gar nichts gedacht.
Oh, so ich glaube, das war schon ein Thema damals. Das, glaube ich, war gesellschaftlich ein Thema.
Du.
Ja, natürlich.
Der in den 80er Jahren aufgewachsen ist und genau, halt die dritte Wiederholung gesehen hat.
Genau. So,
und da siehst du halt, wie schnell sich es dann doch halt irgendwie gewandelt hat, dass das halt für den gemeinen Deutschen halt zumindest in der Wieder kein Problem war und du dir gedacht hast, so, im Kinderprogramm küssen sich hier Männlein und Weiblein und sonst wie alle mit Zunge und ich habe hier einen offensichtlich nur die Lippen aufeinander legenden Mann mit einer farbigen Frau. Das fällt mir nicht wirklich.
Also ich kann mich genau erinnern, was ich mir damals gedacht habe. Ich habe mir gedacht, die Schlampe, die will sich doch einfach nur hochschlafen.
Das lassen wir jetzt mal
stehen. soll ich das Outro einspielen?
ja, genau, spätestens jetzt hat der letzte aufgehangen. Ja. Ich finde es ziemlich beeindruckend, dass es diverse Filme gibt. Habe ich noch nie einen gesehen. So, es ist 1966, 67 ist ein Film entstanden, der auf den ersten drei Heftromanen basierte. Und ich habe wirklich extremes Interesse, das mal anzuschauen.
Und man muss dazu sagen, du bist für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt unseren Dominik nicht näher kennen, der ist ein ganz schöner Filmbuff und ein Freund des bewegten Bildes.
Ja, also ich lese hier raus, dass der Film bei den Fans sehr umstritten ist. Wurde wohl auch die Handlung ordentlich gekürzt.
Naja,
und allgemein war es ein mega Flop anscheinend.
Halt wie immer, ja. Aber was ich dir auch sehr empfehlen kann, also ich kenne den Film auch nicht, aber ich habe mir mal den Trailer von dem Fanfilm angeguckt.
Da wollte ich auch noch drauf eingehen.
Ja, tu dir das doch mal an.
Also der Film, auf den du anspielst, der heißt Atlan, der Einsame der Zeit. Und das ist ein reines Fremdprojekt.
Ja.
Also zu krass, ja. Weihnachten 2005 berichtete die Fachzeitschrift Schmalfilm über die bevorstehende Fertigstellung des Projekts. Der ausschließlich auf Normal 8 gedrehte Film, finde ich auch bemerkenswert, im Jahr 2005, brachte es bis zur Vorpremiere einer 90-minütigen Werkstattfassung im Jahr 2007 auf den 8. Dresdner Schmalfilmtagen. Über 40 Jahre Entstehungszeit von der ersten Einstellung im Jahr 1964 bis zur Fertigstellung der optischen Effekte. Mhm.
So sieht auch aus.
Und beläuft sich auf 160 Minuten. Alter Vater, Drehorte, hauptsächlich Berlin, aber auch Spanien, New York, London und Kreta. Regie führte von Anfang bis Ende Hans-Joachim Tunak, vermutlich spricht man aus. Perry Rhodan wurde von Ralph Coronel gespielt, der halt auch mega altert halt logischerweise während des Films.
Aber das ist ja total geil, weil gerade mit so einem wo es vielleicht um Zeitreise und sowas und große Zeitspannen geht, ey, das denke ich mir so oft, dass wie geil wäre das mal im Kino, wenn die einen Film einfach jetzt anfangen zu drehen würden mit einem Kinderschauspieler und den aber erst in 20 Jahren dann vollenden und quasi.
Das ist nicht dein Ernst, dass du das jetzt gerade sagst, weil es gibt so einen Film, ist dir das bewusst?
Ja, wahrscheinlich denke ich mir deswegen auch, dass es geil wäre, weil ich es schon mal irgendwo gesehen habe.
Der
Linklater
hat voll gut gemacht.
Dass irgendjemand sowas mal irgendwie hobbymäßig irgendwo so ein Projekt gemacht hat, aber ich weiß nicht, dass es da wirklich einen Film gibt.
Boyhood. Ja. Der hat über 20 Jahre gedreht.
Na,
also
schau.
Du siehst einen, das ist ein Coming-of-Age-Film und der fängt an und der Mann ist, der ist 16. Und ich weiß nicht, ob es 20 Jahre waren, wie viel letztendlich, lass mich mal ganz kurz gucken. Im Jahr 2014 ist er, genau, die haben im ersten Aufnahmen im Sommer 2002 und im Jahr 2013 haben sie es abgeschlossen. Das heißt, quasi verfolgt über 11 Jahre, nicht 20.
Und an
aber
was ich da jetzt
auch denken, ganz schön krass, ja.
Ja, okay. Ja, ist krass. Ich würde es mir noch krasser wünschen, aber ja, es geht schon in die richtige Richtung.
an was ich da jetzt denken musste, aber es ist eher so ein bisschen als Zufallsprodukt, ist, dass doch diese drei Jungs die Wahnsinnsidee hatten, diesen Indiana Jones Film nachzudrehen und den wirklich komplett nachbauen. Und weil das halt so ein Projekt ist, das einfach über mehrere Sommer geht, werden die immer älter, aber der Film geht gar nicht so lang. Das heißt, die werden immer so von Einstellung zu Einstellung immer so gefühlt 2-3 Wochen älter. Das ist jetzt nicht so auffällig von der ersten in die zweite Szene, aber so über den Film hinweg werden irgendwie trotzdem noch ein bisschen älter.
Aber ist ja schön,
die halt in chronologischer Reihenfolge auch gedreht haben,
wie der sagen, Film. Ist ja schön, wenn sie dann wenigstens chronologisch drehen, ja? Weil sonst wäre es cool. Ja mega verwirrend.
Ja, nee, total gut. Unbedingt angucken.
Der Film hält sich also ganz genau im Gegensatz zu diesem damaligen 1966-67 Film an die Romanvorlage. Und die Witwe des verstorbenen PR-Autors Heidrun Scheer hat bis heute Kontakt zu den Herstellern des Films und erklärte in einem Fernsehinterview, dass sie für diese Verfilmung die originalgetreueste, für sie diese Verfilmung die originalgetreueste wäre, die auch ihrem verstorbenen Mann gefallen hätte. Dieser Film trifft den Geist meines Mannes und ist für einen Fan- bzw. Amateurfilm nicht besser umzusetzen. Ja, hier wurde unter schwierigsten technischen und finanziellen Möglichkeiten das Beste aus dem Projekt rausgeholt.
Dieser Scheer ist dann einer der beiden ursprünglichen Autoren, oder was?
Also genau, das haben wir niemals gesagt, das könnte man an der Stelle mal kurz sagen. Die Originalautoren, gib mir mal 2 Sekunden.
Gut.
Genau, also von der Chronologie her ist quasi 1961 der erste, der beauftragt wurde vom Verlag, waren Karl Herbert Scheer, dessen Witwe gerade eben zu Wort kam, und Clark Dalton mit bürgerlichem Namen Walter Ernstling. Genau, mit der Konzeption einer neuen, auf 30 bis 50 Bände angelegten und wöchentlichen erscheinenden Science-Fiction-Serie mit feststehenden Helden. Das war quasi der Initial Pitch, den sie gekriegt haben, was sie machen sollen.
Ja.
So, total krass. So. Und das Titelbild, haben wir ja vorhin schon gesagt, auch ein großer Teil quasi des Erfolgs, wie krass cool die Bilder halt sind, hat Johnny Brook gestaltet.
Johnny Brook?
Johnny Brook.
Klingt auch sehr deutsch.
Ziemlich cooler Name, ja.
Der hatte bestimmt einen Mofa.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Wie viel Prozent des Wikipedia-Artikels haben wir denn schon durch? Ich hab das Gefühl, wir stehen noch sehr am Anfang.
Nein.
Aber ich glaube, wir haben die groben Zusammenhänge und so den groben Überblick, den wir auch nur in dem Zeitraum bzw. dem Rahmen hier schaffen könnten, doch jetzt eigentlich schon ganz gut erwischt, oder? Was denkt ihr?
Also ich finde es extrem beeindruckend. Und ich meine, was ja mehr als deutlich rausgekommen ist, ist, dass es halt einfach unglaublich komplex ist.
Ja,
also absolut. Das ist nichts, was wir hier erschlagen können, aber ich hoffe tatsächlich, dass wir halt einfach den Leuten ein bisschen Interesse
vermitteln. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, die Leute hatten ja vorher schon Interesse. Die Frage ist ja eigentlich, ob wir jetzt Interesse haben.
Das ist ein guter Punkt. Tatsächlich würde ich gerne jetzt tatsächlich diesen Reboot, den ich angefangen habe, würde ich auf jeden Fall 1-2 Folgen dieses mal Neo weiterhören.
Oder wie das heißt.
Ich weiß es leider nicht. Ich wäre jetzt auch gespannt, wenn ich jetzt hier nämlich mal einen Perry Rhodan-Fan fragen würde, ob das so ein, das ist diese ungeliebte Reboot,
ja,
das darf man nicht hören.
Ich wollte jetzt nämlich mal, darf ich dir ganz kurz ins Wort fallen?
Oder ob das ganz was Tolles ist eigentlich für die Leute.
Ich wollte jetzt nämlich mal, das war nämlich genau das, was ich jetzt eigentlich, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, dieses einen Fan-Fragen ist ein guter Punkt. Ich lade nämlich jetzt die Macher dieses Casts ein, uns mal einzuladen. Und
das ist eine schöne Idee.
Und uns mal zu erklären, warum und vor allem, wie wir denn Zugang zu diesem Monstrum kriegen können. So, Es ist ja schon
das
so,
würde ich mir auch für andere Werke wünschen.
Ja, genau. Ja. Aber das ist ja schon so, dass wir für Popkultur durchaus was übrig haben. Aber sowas erschlägt mich ja. Also da kann ich ja nicht einfach reinspringen und sagen, okay, ich bestelle mir mal alle Bände und fange vorne an. Das funktioniert ja nicht. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie da eine Strategie für aussehen könnte, aber ich bin mir fast sicher, dass Besitzer dieses Casts, den wir hier gekapert haben, dass die uns da vielleicht weiterhelfen könnten. Wenn die denn da Lust drauf haben.
Ja.
Hilfe.
was für ein schönes Schlusswort zum Ende dieses kleinen Präsents. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und auch liebe Eigentümer dieses kleinen Herzensprojektes hier, ihr hattet etwas Spaß mit drei planlosen Menschen, die sich dem Thema Perry Rhodan genähert haben.
Ach, du hast noch Gäste bei dir?
Ja, klar.
Ach, der war schlecht. Okay, wollen wir dem wirklich nichts mehr hinzufügen? Na, dann fahre ich mal mit der Maus langsam über den Abspielknopf des Outros. Gibt's noch irgendwas?
Ich schwöre, dass ich mich jetzt mal einlesen werde.
Du und schwörst.
Ich höre meine Folgen weiter.
Ich mache nichts,
wie gesagt,
bevor sich nicht die Leute auf meine Einladung zur Einladung melden. So.
Na dann, frohe Weihnachten, schöne Zeit, wann immer ihr uns hört. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.
Das ist ja der Hauptgrund, warum ich jetzt hier so auf dem Ende gedrängt habe. Ich brauche noch ein Bier.